온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum randvollen Onda Info 297. Am 1. Dezember tritt Enrique Peña Nieto die Nachfolge von Felipe Calderón als mexikanischer Präsident an. Gegen die Fabrikation des neuen Präsidenten durch die Massenmedien Mexikos hat sich im Laufe dieses Jahres breiter Protest organisiert. Was davon bleiben kann und was von der neuen Regierung zu erwarten bzw. zu befürchten ist, hört ihr im ersten Beitrag. Ende November traf sich der Weltverband der Community-Radios AMARC zu einem internationalen Seminar in Brasilien. An die 100 TeilnehmerInnen diskutierten die aktuelle Lage nicht kommerzieller Radioprojekte in aller Welt. Doch so global die Veranstaltung auch angelegt war, am Ende kreisten die Debatten meist um die Realität der brasilianischen Community-Radios. Und das aus gutem Grund. Orte machen Geschichte. 1975 war das Hotel Carrasco in Montevideo Tagungsort der 11. Konferenz der amerikanischen Heere. Bei dieser Veranstaltung wurden strategische Abkommen für den Plan Condor geschlossen. Mitte November nun wurde die Fotoinstallation El Hotel der argentinischen Künstler Azul Blaseotto und Eduardo Molinari in Berlin eröffnet. Onda hat die beiden Künstler getroffen.
Wenn am 1. Dezember Enrique Peña Nieto die Präsidentschaft Mexikos übernimmt, wird das nicht ohne Proteste ablaufen. Dass bei den Wahlen am 1. Juli wohl wieder einmal nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist, ist mittlerweile schon fast zweitrangig. Mit der Rückkehr der Partei der institutionalisierten Revolution an die Macht, die Mexiko bis zum Jahre 2000 über 70 Jahre lang ununterbrochen, autoritär und korrupt regiert hatte, war ohnehin seit langem gerechnet worden. Dass aber Peña Nieto von der Medienoligarchie Mexikos ins Amt gepusht wurde, das empört sehr viele. Wie Laura Reyes vom freien Radio Zapote, das einen Steinwurf von der autonomen Nationalen Universität UNAM im Süden von Mexiko-Stadt aus sendet.
Hola, bienvenidos a esta segunda emisión de Yo Soy 132 Media.
Televisa juega un papel fundamental en la construcción de la identidad de Peña Nieto en la televisión, en los medios, ante la opinión pública.
Televisa hat eine fundamentale Rolle bei der Erschaffung des Image Peña Nietos gespielt. Die Gruppe Televisa kontrolliert nicht nur Fernsehkanäle, Radiostationen und Zeitungen, sondern verlegt auch Herzschmerzblätter. In diesen Blättern wird ganz offen Werbung für Peña Nieto gemacht. Und das schon seit seiner Zeit als Gouverneur des Bundesstaates Mexiko. Da werden seine Frau, die ja Schauspielerin ist, und die Familie porträtiert. Da wird geschrieben, wie gut Peña Nieto frisiert und gekleidet ist. Politische und wirtschaftliche Konzepte des Kandidaten werden ausgeblendet. Dunkle Seiten, dass er seine Frau geschlagen haben soll, werden sogar positiv umgedeutet und für die Propaganda ausgeschlachtet.
Die beiden privaten Konzerne Televisa und TV Azteca, die zusammen gut 9/10 des Fernseh-, Radio- und Zeitungsmarktes kontrollieren, hatten Peña Nieto schon während seiner Zeit als Gouverneur des Bundesstaates Mexiko zum Kandidaten der PRI hochgeschrieben. Eine Mischung aus Kandidatenhype, Unterschlagung negativer Meldungen und einer gänzlich fehlenden Programmanalyse. Dabei sei Peña Nieto ein autoritärer Politiker, offensichtlich ganz nach dem Geschmack der privaten Massenmedien, wie der Fall Atenco aus dem Jahre 2006 laut Laura belege.
Este personaje había sido gobernador del Estado de México.
Diese Person war Gouverneur des Staates Mexiko, eines Bundesstaates, der an die Hauptstadt Mexiko-Stadt grenzt. Hier kam es 2006 zu einer schweren Repression gegen die Gemeinde San Salvador de Atenco. Die Politik wollte Bauern von ihrem Land vertreiben, um dort einen neuen Großflughafen zu bauen. Enrique Peña Nieto hatte als Gouverneur den Einsatz gegen die Gemeinde angeordnet, in dessen Folge 200 Menschen verhaftet und mehr als 40 Frauen vergewaltigt worden sind. Die zwei privaten Fernsehkanäle, Televisa und TV Azteca, haben immer wieder dieselbe Luftaufnahme gesendet, wo Bewohner von Atenco sich gegen die Polizeigewalt verteidigen. Mit diesen Bildern haben sie eine Hetzkampagne gefahren, dass die Bewohner gewalttätig seien und dass der Staat hier für Ordnung sorgen müsse.
Llamando a que el Estado ponga orden, ¿no? En esas situaciones.
Muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de este programa de servicios de asesoría para la paz, Serapaz, en Rompeviento TV.
Im Zentrum von Mexiko-Stadt, unweit der Prachtstraße Reforma, sendet Rompeviento TV seit Anfang Juni Fernsehen im Internet. Der Kanal will eine Alternative zu den so gescholtenen Massenmedien sein, will aus Sicht der sozialen Bewegungen über das informieren, was Televisa und Co. systematisch verschweigen. Der Producer Jesus Taylor erläutert, warum Rompeviento wichtig ist, auch wenn er nur in der Nische des Internets sendet.
El gobierno trata obviamente de tapar, como decimos aquí en México, tapar el sol con un dedo.
Die Regierung versucht, mithilfe der Massenmedien so zu tun, als wäre alles in Ordnung und ruhig, auch wenn die Probleme im Land immer schlimmer werden. Selbst wir hier im Programm haben viel gelernt von Sendungen, zum Beispiel von Serapaz oder von den Frauen von Fundem, die ein paar Meter von hier auf der Prachtstraße Reforma demonstriert und über ihre Toten und Verschwundenen geweint haben. Die Massenmedien berichten über solche Themen entweder gar nicht oder nur einige Sekunden. Der großen Mehrheit im Land fehlt jeder Zugang zu unabhängiger Information. Sie bekommen nur die Regierungsmeinung mit und die Version der Massenmedien, und beides sind manipulierte Informationen. Wir geben den Organisationen diesen Raum, damit die Leute sehen, was tatsächlich in diesem Land vor sich geht.
Hola, bienvenidos sean a la novena emisión de Todos Somos 132 por Rompeviento TV.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Zona de Impacto.
Die Aufmachung aus professionell produzierten Jingles und Teasern wirkt wie richtiges Qualitätsfernsehen, auch wenn die Moderationen und Gesprächsrunden oft noch ein wenig träge daherkommen. Aber man will ja auch nicht so glitzernd, inhaltslos wirken wie die übermächtige Konkurrenz. Die Ablehnung der von Televisa und TV Azteca betriebenen Kandidatur Peña Nietos sei ein wesentlicher Grund für das Entstehen von Rompeviento TV gewesen, so Jesus Taylor.
Nosotros precisamente pensamos que esta candidatura es una imposición.
Wir meinen, dass uns diese Kandidatur aufgezwungen wurde, von den Massenmedien, von der Wirtschaftsoligarchie und verschiedenen Regierungskreisen. Natürlich bedeutet der Wahlsieg Peña Nietos einen Rückschritt für den Demokratisierungsprozess. Das ist aber auch nichts Neues. Im Prinzip hat sich der gleiche Betrug wiederholt, über den schon vor 6 Jahren Felipe Calderón zum Präsidenten gemacht wurde. Rompeviento protestiert dagegen. Vor einigen Monaten haben wir eine Kampagne gegen die Aufnötigung des Präsidenten Peña Nieto gestartet. Diese Kampagne zeigt sehr deutlich, was unsere ideologische und politische Position ist und bringt den Unmut über die Wahlen im Juli zum Ausdruck.
Rompeviento nuestra postura ideológica, política y de descontento, ¿no? En esta situación de estas elecciones que hubo en este julio pasado.
Der Widerstand gegen Peña Nieto und Televisa wird jedoch nicht durch Namen, sondern durch eine Zahl symbolisiert, die 132. Dahinter verbirgt sich eine der größten und quirligsten Studentinnenbewegungen der letzten 20 Jahre. Als im Mai dieses Jahres Peña Nieto an der privaten Uni Iberoamericana sprechen sollte, kam es zu Protesten. Die Massenmedien disqualifizierten die Protestierenden als uniferne, bezahlte linke Chaoten. Daraufhin identifizierten sich 131 Anwesende als eingeschriebene Studentinnen der Uni und in den Tagen danach Tausende von anderen Unis als der oder die 132. Bis zum Wahltag organisierte die schnell wachsende Bewegung landesweit Demos gegen Peña Nieto und die Medienmacht, blockte und twitterte, was das Zeug hält, erstritt sich sogar Sendezeit bei Televisa, organisierte eine landesweite Wahlbeobachtung am 1. Juli und sendet bis heute auf freien Radios wie Radio Zapote und auch in Rompeviento TV.
Yo soy 132.
Die Intronisierung Peña Nietos konnten die 132 dennoch nicht verhindern. Nicht nur bei Débora vom Medienkollektiv der 132 löste das Katerstimmung aus.
Nach dem Wahlabend gab es natürlich Frustration. Wie mächtig das System ist, das ist uns erst dann bewusst geworden. Ich selbst war deprimiert. Wenn du 6 Wochen lang kaum geschlafen hast, wenn du unglaublich viel Arbeit reingesteckt hast und wenn du dann dennoch das Ziel nicht erreichen kannst, dann ist das einfach deprimierend.
Wir haben mit vielen Personen auf dem Niveau nationales e internacional y no se está logrando, ¿no? No se logró.
Seither haben die 132 etwas an Kraft verloren. Vielen ist mit dem Wahlausgang die Motivation abhanden gekommen. Andere ducken sich aus Angst vor dem, was ab dem 1. Dezember kommen mag, ein wenig weg. Auch Jesus Taylor von Rompeviento TV befürchtet Repressalien, wenn Peña Nieto erst einmal Präsident ist.
Es ist obvio y es sabido.
Es ist klar, dass die Regierung Peña Nieto eine Repressive sein wird. Das hat der Fall Atenco überdeutlich gezeigt. Die Massenmedien versuchen, das zu kaschieren und das Bild einer Regierung der Versöhnung zu zeichnen. Medien, die nicht auf Regierungslinie sind, müssen mit Repressionen rechnen. Und natürlich herrscht Angst. Wir sind schon jetzt eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Wir werden zum Schweigen gebracht, nicht nur von den Narcos, auch von der Regierung. Und man muss sehen, was nach dem Regierungswechsel passiert.
Dennoch findet Laura von Radio Zapote, dass die Kandidatur Peña Nietos und der Widerstand dagegen einiges in Bewegung gebracht hat und das hoffentlich weit über die Amtseinführung hinaus.
El sector de gente joven tiene muchas herramientas en las manos que tal vez muchas veces no se da cuenta.
Die jungen Leute haben heute viele Werkzeuge an der Hand und oft mehr als ihnen selber klar ist. Zum Beispiel die Bewegung Yo Soy 132, die sehr viel übers Netz mobilisiert haben und der Logik der Massenmedien einiges entgegensetzen konnten. Es ist nicht verboten, sich der Kommunikation zu widmen. Es gibt ein Recht auf Information und Kommunikation. Es geht darum, dieses Recht auch in Anspruch zu nehmen.
Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la comunicación y pues la cuestión es ejercer ese derecho, ¿no?
Und so mag auch Ranios vom Medienkollektiv der 132 nicht von einer Niederlage sprechen.
A mí me parece que no es una derrota, sino simplemente.
Ich glaube nicht, dass das eine Niederlage war, sondern eine Erfahrung. Die Wichtigkeit der Bewegung ist, dass wir gezeigt haben, was abgeht, dass alle Wahlinstitutionen gekauft sind, dass die Medienkonzerne Präsidenten herstellen können. Wir wussten, dass uns da ein Präsident aufgezwungen wird. Es ist ja nicht so, dass es das erste Mal wäre. Die haben über Jahre die Wahl Peña Nietos vorbereitet. Uns ist es gelungen zu zeigen, wie im Arsch diese Demokratie ist. Ja, in der Bewegung sind viele demoralisiert, aber auf der anderen Seite konnten und können wir auch nicht erwarten, dass man einen so bedeutenden Wandel in wenigen Monaten erreichen kann.
Pero también se tiene que entender que pues no se puede lograr un cambio real en meses.
Für alle, die mehr wissen wollen über die im Beitrag porträtierten Initiativen, zum Schluss die Links: www.radiosapote.org, www.rompeviento.tv und www.yosoy132media.org.
Landeanflug auf Brasilia. Wie immer Gedränge an den Fenstern. Alle versuchen, den berühmten Grundriss der Stadt zu erkennen, eine Flugzeugsilhouette. iPhones klicken, um einen Schnappschuss der Moderne zu erhaschen. Später im Taxi verfängt sich der Blick der Gäste dann an der kryptischen Numerologie endloser Straßen, an vorbeibrausenden Mangobäumen und Plattenbauten. Und kaum auf der Monumentalachse der Ministerien angekommen, geht es auch schon herunter in die Korridore des Bundeskongress. Auf diesen Gängen kreuzen sich irgendwann alle Themen, die es in Brasilien in die öffentliche Wahrnehmung schaffen. Entscheidungen werden getroffen oder kunstvoll auf unbestimmte Zeit vertagt. Einer dieser unzähligen Gänge führt zum Auditorium Nummer 9. Hier treffen sich heute Senatoren, Ministerialbeamte, Journalistinnen und vor allem Radiomacherinnen und Repräsentanten von Radiomacherinnen, um nur über eins zu reden: Radio. Nur über Radio ist nicht ganz richtig. Nur über Community Radio muss es heißen. Geladen hat die brasilianische Sektion des Weltverbands der Community Radios AMARC. Und gekommen sind Vertreterinnen und Fürsprecher einer partizipativen Radiopraxis aus Afrika, Europa und den Amerikas. Brasilia ist nicht nur Bühne, sondern auch ein gutes Beispiel dafür, wie die Dinge nicht laufen sollten. Gemeinsam mit Chile hat das Land eine der restriktivsten Mediengesetzgebungen Lateinamerikas und trotz der gewaltigen Präsenz von mehr als 4000 legalisierten und dreimal so vielen Sendern ohne Genehmigung können die meisten Stationen nur mit Mühe ihre Existenz bestreiten. hier in Brasilia, dem Zentrum der politischen Macht, die Stimme zu erheben, sei deshalb besonders wichtig, sagt Maria Pia Mata, Vorsitzende von AMAC.
Brasilien ist ein Land, das nicht nur in der Region, sondern weltweit sehr einflussreich ist. Alles, was hier im Bereich der Meinungsfreiheit und Mediengesetzgebung entschieden wird, wirkt über seine Grenzen hinaus. Auch wenn wir in Lateinamerika mit Uruguay und Argentinien zwei Länder haben, die exzellente Gesetze für Community-Medien geschaffen haben, muss Brasilien jetzt einfach auch ein paar Schritte tun. Gleiche Rechte für alle schaffen, proaktive Politiken. Denn Community-Radios sind eben nicht nur ein Problem der Armen und Diskriminierten, sondern ein Indikator für demokratische Verhältnisse.
Auch das brasilianische Kommunikationsministerium erkennt die demokratische Stärke der Community-Radios an. Theoretisch. Denn in der Praxis hat sich bis heute nichts an jener restriktiven Politik geändert, die in jedem Stadtteil nur ein Community-Radio zulässt, selbst wenn im Äther Platz für mehr wäre. Auch Octavio Perranti vom Kommunikationsministerium kennt diese Kritik. Und häufig ist er dann gezwungen, den Argumenten der Radiomacherinnen einfach mal recht zu geben. Octavio Perranti.
Das Gesetz sieht bisher nur ein Community-Radio pro geografischer Gemeinde vor. Ich denke, das ist viel zu wenig, macht keinen Sinn und muss geändert werden. Ich halte nichts von festen Quoten für Community-Radios, sogenannten Spektrumsreserven. Frequenzen sind knapp, aber in vielen Teilen des Landes gibt es ungenutzte Kanäle. Um diese nutzen zu können, müssen wir jedoch zuerst einmal das Gesetz ändern.
Das Gesetz ändern also. In Brasilien leitete bereits vor 2 Jahren ein Präsidialdekret die Neuordnung des Mediengesetzes ein. Doch Community Radios bleibt im Vergleich zu anderen Rundfunkformaten nach wie vor eine gleichberechtigte Anerkennung versagt. Und auch der regierenden Arbeiterpartei scheint der politische Wille zu fehlen, daran grundlegend etwas zu ändern. Camila Marquez von der Menschenrechtsorganisation Article 19 überrascht das wenig. Sie sieht in der aktuellen Medienpolitik der brasilianischen Regierung den Fortbestand einer legalistischen Rechtskultur. Legitim ist nur, was legal ist. Doch Gesetze können auch gegen den Willen der Regierung geändert werden, wenn die Bevölkerung nur den nötigen Druck aufbauen würde, meint Marquez.
Ich denke, das Recht auf Kommunikation als Menschenrecht erfährt nicht die nötige Aufmerksamkeit. Das hat jedoch auch damit zu tun, dass sich viele dieses Rechtes überhaupt nicht bewusst sind. Dabei sind doch gerade das Recht auf Kommunikation und auf Meinungsfreiheit Garantien, die andere Menschenrechte erst möglich machen. Das Recht auf Gesundheit oder das Recht auf Bildung beispielsweise. Ich denke, dafür mit der organisierten Zivilbevölkerung zu kämpfen, ist ein Schlüssel. Wir müssen gemeinsam mit den Community-Radiomacherinnen und Radiomachern das Recht auf Kommunikation in all seinen Formen und Formulierungen verteidigen.
Das Recht auf Kommunikation zu verteidigen, heißt auch, sich mit dessen materieller und technologischer Basis auseinanderzusetzen. Besonders in Ländern mit einem breiten Zugang zum Internet und mobilen Kommunikationsdiensten werden sogenannte Medienexperten nicht müde, das Ende vom Radio auszurufen. Im globalisierten Süden dagegen sei das ganz anders, sagt Franklin Wissies von AMAC Afrika.
In Afrika wächst Radio als Medium nach wie vor. Auch die technologischen Möglichkeiten, Radio zu hören, vervielfältigen sich. Auf dem Handy zum Beispiel. Da findet eine Konvergenz statt. Neue Plattformen entstehen. In ländlichen Regionen zum Beispiel wird Radio heute vielerorts verstärkt eingesetzt, um Bauern über die Folgen der globalen Erwärmung aufzuklären. Community-Radios sind an solchen Initiativen stark beteiligt. Ihre Bedeutung für die ländlichen Gemeinden ist in den letzten Jahren gestiegen. Auf der anderen Seite sehe ich jedoch auch, wie schwer es Community-Radios in stärker entwickelten Regionen fällt, eine eigene mediale Identität zu entwickeln. Sie sind stets von der Versuchung bedroht, sich zu kommerzialisieren. Mit AMAC Afrika versuchen wir deshalb, regionale und landesweite Netzwerke zu organisieren, um sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen.
Eine ebenfalls angeregte Debatte fand über die digitale Zukunft des Radios statt. Die brasilianische Regierung will noch bis Ende des Jahres einen entsprechenden Standard auswählen. Arthur William von AMAG Brasilien fordert die Community-Radios deshalb auf, diese scheinbar rein technologische Frage ernst zu nehmen.
Denn je nachdem, welche technologischen Veränderungen eingeführt werden, könnte das die Situation der Community-Radios verbessern oder verschlechtern. Geht es nach den großen kommerziellen Anbietern, dann wird sich die Zahl der Kanäle nicht erhöhen und statt neuen Interaktionsmöglichkeiten wird allein die Audioqualität verbessert werden. Und das wäre bei dem ganzen Aufwand einfach zu wenig. Und unter solchen negativen Bedingungen würden viele Community-Radios wohl einfach ins Internet wechseln, was eine offenere Plattform darstellt.
Aber noch schreiben die Radiomachenden den Äther nicht ab. Geht es nach AMAG und Co., müssen Community-Radios auch weiterhin ohne Internet-Flatrate auf terrestrischen Frequenzen empfangbar sein. Ob analog, ob digital, entscheiden sollten letztendlich die Radios und ihre Hörerinnen. Und damit es nicht beim Konjunktiv bleibt, organisieren Brasiliens Community-Radios seit letzter Woche eine große Online-Petition, die einen demokratischen Digitalradiostandard einfordert. Und im Rest der Welt? Für alle Nicht-Brasilianerinnen setzte das Seminar mit der Deklaration von Brasilia ein Zeichen. Der Text soll die Grundlage einer Initiative bilden, um Community-Medien weltweit zur Anerkennung zu verhelfen. AMAG hat es darin als erklärtes Ziel formuliert, Radio als öffentliches Gut auf allen Kommunikationsplattformen zu verteidigen. Nochmal Applaus, ein Cocktail und dann ging es für die meisten Teilnehmenden bereits zurück zum Flughafen. Mit im Gepäck einen Haufen Visitenkarten, viele Ideen, große Lust auf Radio machen und natürlich den Schnappschuss von einem Flugzeug namens Brasilia.
Orte machen Geschichte. 1975 war das Hotel Carrasco in Montevideo Tagungsort der 11. Konferenz der amerikanischen Heere. Bei dieser Veranstaltung wurden strategische Abkommen für den Plan Condor geschlossen. Mitte November wurde die Fotoinstallation El Hotel der argentinischen Künstler Azul Blaseotto und Eduardo Molinari im European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin eröffnet. Radio Onda hat die beiden Künstler getroffen.
Hallo, ich bin Azul Blaseotto, bin argentinische Künstlerin aus Buenos Aires.
Ich heiße Eduardo Molinari. Ich bin Künstler und Dozent an der Universität von Buenos Aires.
Und wir sind jetzt in den Räumen von ECCHR in Berlin. Das ist das European Center for Constitutional and Human Rights, wo ich zusammen mit Eduardo Molinari eine Fotoausstellung präsentieren, die den Namen El Hotel trägt. El Hotel heißt das Hotel und der Name bezieht sich auf ein Hotel in Montevideo, Uruguay. Ein altes und zugleich luxuriöses Hotel, das ja Anfang des letzten Jahrhunderts erbaut wurde und heutzutage von seiner Wiedereröffnung steht.
En el Hotel Carrasco se realiza la onceava conferencia americana.
1975 findet im Hotel Carrasco die 11. Konferenz der amerikanischen Armeen statt. Einmal jährlich kommen die obersten Heereschefs von Chile bis Kanada zusammen. Im damaligen historischen Kontext haben die USA und die lateinamerikanischen Diktaturen ein gemeinsames Interesse: die länderübergreifende Verfolgung oppositioneller Kräfte.
Plan Condor. Das war ein gemeinsamer Plan, der von allen Staaten in Südamerika geführt wurde. Leute wurden entführt und zu geheimen Orten geschleppt, Dort wurden sie gefoltert und in vielen, vielen Fällen auch ermordet. Und zum Beispiel, wenn Leute aus Uruguay in Argentinien festgenommen wurden, hat die de facto Regierung, also die Militärregierung, gemacht, dass diese Leute aus Uruguay wieder ausgeliefert wurden und umgekehrt.
Für die argentinische Seite nimmt an dem Treffen im Oktober 1975 der oberste Heereschef Jorge Videla teil. Er leitet die Armee unter der Präsidentin Isabel Perón. Sechs Monate später, also im März 1976, putscht er gegen die zivile Regierung und übernimmt selbst die Macht.
Ich stehe jetzt vor einem Bild, ein schwarz-weiß Bild aus der Zeit der Errichtung des Hotels 1907. Und ich sehe auf diesem Bild ein luxuriöses Esszimmer für mehrere Personen mit Säulen und Palmen und schöne große Lampen. Man könnte auch davon sagen, es ist eine Augenweide, wenn man dieses Building sieht und all diese Möbel. Das ist aber manchmal auch oberflächlich, nur die Wände und die Fenster und die Möbel zu sehen, ohne aber an den Inhalt zu denken. Was passiert da drinnen? Welche Leute treffen sich und wozu?
Die Fotos hier haben wir selbst gemacht, während unserer Recherche im vergangenen Jahr. Das Hotel Carrasco ist momentan eine Baustelle. 2008 wurde es von der Stadt Montevideo verkauft und privatisiert. In Zukunft wird es der spanischen Luxushotelkette Sofitel angehören.
Wir möchten also mit diesem Projekt nicht nur auf das Historische hinweisen, sondern auch auf die Tatsache, dass es immer die Idee von diesem Hotel war, ein Building zu haben für die oberen Schichten Uruguays und auch für einen internationalen Tourismus. Die Pläne waren, die Wiedereröffnung im Oktober 2012 zu haben. Sie haben es nicht geschafft. Sie wollen daraus Casino machen. In der Zukunft werden die Leute dort treffen, um zu spielen, um mit Geld zu agieren.
Ein wichtiger Fokus unserer Arbeit besteht darin, dass sie an eine Situation gebunden ist, an einen bestimmten Ort und an einen historischen Kontext.
Es geht nicht nur um Schönheit in unseren Werken, es geht um eine Reflexion über die Lebens- und kulturellen Bedingungen, die wir alle bewohnen.
Ein Gedanke, der uns während unserer Arbeit kam, war der, ob die enorme Auslandsschuld Argentiniens ohne den Plan Cóndor überhaupt möglich gewesen wäre. In den 70er Jahren wurde die Grundlage für die Hedgefonds gelegt. Übersetzt bedeutet das Geierfonds. Das sind spekulative Anleihen mit hohen Renditen. Nicht nur in Argentinien wurde über Hedgefonds Geld investiert und gleich darauf wieder abgezogen. Eine Symbolik von zwei Vögeln, dem Kondor auf der einen und dem Geier auf der anderen Seite. Wir haben uns gefragt, kann es den einen ohne den anderen geben?
Dieses Foto haben wir für das Ende des Parcours in der Ausstellung gelassen. Es ist ein schwarz-weiß Foto und aus diesem Foto sehen wir das Hotel. Es ist ein frontales Foto und vor dem Hotel stehen alle Generalen von allen Ländern, die damals getroffen haben. Das Bild ist sehr interessant, man kann sie sehen, aber auch all die Nationalfahnen. Und man kann sehr deutlich die Fahne aus den USA sehen. Nicht nur die Fahnen aus den lateinamerikanischen Ländern. Ich glaube nicht, dass sie eine Gedenktafel platziert werde. Einfach aus dem Grund, weil das ist keine gute Erinnerung.
El Hotel, eine Fotoinstallation von Azul Blasiotto und Eduardo Molinari. Die Ausstellung ist noch bis Juni 2013 im European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin zu sehen. Ein Begleitbuch in Deutsch und Spanisch gibt es auch.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.